6 müsste das sein, meine Beziehung zu Jesus. 5, ah ja, danke, also Seite 5. Meine Beziehung zu Jesus im Umgang mit Schwierigkeiten. Mit der Schwierigkeit, wie kriege ich jetzt noch einen Kaffee oder, ja. Ich habe vor ein paar Jahren mal das Buch gelesen, ich glaube, es war das Buch von Jim Burke, Gott ist mehr als genug. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Ja, ist bekannt, ja. Ich denke, dass ihr dann auch beeindruckt seid und das seither natürlich lückenlos auch lebt, was er geschrieben hat in seinem Buch. Und er hat ja diesen Grundgedanken, der sich ja auch ein bisschen durch die Lektion ziehen wird, formuliert, dass Ruhe das Gegenteil ist von Lärm. Ich habe die Frage hier formuliert, warum kommt unsere Seele nicht zur Ruhe? Das haben wir ja manchmal. Und Ruhe ist das Gegenteil von Lärm. Ruhe ist natürlich auch das Gegenteil von Arbeit und Belastung. Ja? Wenn wir Feierabend haben, nach Hause kommen, dann haben wir meistens auch keine Ruhe. Wenn Frau und Kinder dann da sind oder die Mama oder wer immer dich dann beansprucht. Ruhe kann man auch beschreiben als Frieden und Ordnung, auch Erquickung und Erholung. Auch dazu ist Ruhe ja da, wie zum Beispiel ein Urlaub oder so. Ich habe an dieses Wort auch gedacht, das Psalm 23, das kennt ihr ja auch bestens. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Das ist ja das, was wir immer wieder neu beim Herrn erleben dürfen, wenigstens aus seiner Sicht. Ich habe vor Jahren mal ein schönes Beispiel gelesen, da gab es irgendwo einen Malwettbewerb. Und man sollte den Begriff Ruhe malen. Also, wenn ich male, lachen sich die Leute immer tot und wissen nicht, was das sein soll, weil ich bin da fürchterlich unbegabt. Aber da gab es Leute, die haben gemalt und der eine, ein Bild, das halt beschrieben war, war so ein Stillleben. Ihr kennt das mit so einem Krug und so einer Obstschale und vielleicht ein Blumensträußchen daneben oder so, ja. Das war eins. Und das andere war ein Zweig von einem Ast, der über einen Wasserfall ragte und ganz vorne am Ende des Zweiges hatte ein Vogel sein Nest gebaut und saß darin und brütete seine Eier aus. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, welches von beiden Bildern den Wettbewerb gewonnen hat. Ich denke, das erste ist Stillstand. Ja? Aber das andere war Ruhe angesichts einer sehr lärmenden Umgebung. Ihr wisst ja, was ein Wasserfall für einen Krach macht. Und man denkt ja, oh, da gehen wir besser nicht so nah hin an das Wasser. Aber genau das, und das drückt es für mich eigentlich auch sehr gut aus. Gott mutet es uns manchmal zu, 5 Zentimeter über einem Wasserfall zu leben. Ja, unser Leben ist nicht immer ein abgeschiedenes Chalet in den Schweizer Bergen, wo nur ab und zu mal ein paar Ziegen vorbeikommen. Das ist nicht Leben. Und deswegen kommen wir auch manchmal in Unruhe. Deswegen hat unser Herr ja auch gesagt, und in unserer Gemeinde hängt das als so eine Fahne im Gottesdienstraum, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und immer wieder neu denke ich, wenn er mächtig war, mich von der ewigen Unruhe zu erlösen, der Verlorenheit, der Verdammnis, dem Urteil Gottes, dann ist er doch auch fähig, mich von Unruhe zu erlösen in meinem Alltag. Wenn er die ewige Unruhe lösen könnte, dann kann er doch auch die zeitliche Unruhe lösen. Natürlich weiß ich ja auch, bin ja auch ein ganz normaler Mensch in der gleichen Welt wie du. Wir sind ja nicht so statisch, wir sind ja nicht wie ein technisches Gerät, das mal programmiert und dann läuft das so. Wir sind Menschen. Aber deswegen wollen wir ein bisschen nachdenken, weil wir ja alle auch in Herausforderungen stehen, durch unser Leben mit uns selbst, unser Leben mit unserer Arbeit, mit unseren Familien vielleicht, mit unserer Gemeinde oder was immer dich auch prägt. Ich habe ein paar Dinge mal aufgeschrieben, die Lärm oder Unruhe oder Chaos oder Sturm bei uns verursachen können. Und ihr könnt das mal in Ruhe nachlesen. Ja, Matthäus 6, da ist die Rede von der Sorge und der Angst des Alltags. Ja, Matthäus 6, 31 sagt, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Das können Dinge sein, die uns sehr beschäftigen. Vor allem, wenn du arbeitslos bist vielleicht oder deine Rente schmal ist. Oder die Unruhe, wie sie Paulus beschreibt im 2. Korintherbrief, er sagt, die Bedrängnis war so gravierend, dass wir am Leben verzagten. Das denkt man ja gar nicht, dass der Paulus das schreibt, oder? Aber er ist verzagt am Leben, weil es einfach too much war, was er an Belastung erlebt hat. Oder eine ganz andere Form von Unruhe, 1. Könige 21, das wissen vielleicht jetzt nicht gar so viele auswendig, das ist die Geschichte vom Ahab, der ein frustrierendes Erlebnis hatte und dann zur Beruhigung seiner Seele auf Shoppingtour gehen wollte. Das machen ja Frauen anscheinend manchmal, ja, dass die dann shoppen gehen, wenn sie frustriert sind. Du vielleicht auch, keine Ahnung, dass du ein neues technisches Gerät kaufst, um dir wieder Freude zuzuführen. Und der Ahab, der wollte einen Weinberg kaufen, um einen Gemüsegarten daraus zu machen. Und der Naboth hat ihm das verweigert mit Hinweis darauf, das sei sein Erbgut, das könne er nicht veräußern. Und dann war der so sauer und deprimiert, hat eine Depression darüber bekommen, dass der in sein Zimmer, in sein Bett ging und sich an die Wand gedreht hat vor lauter Missmut und Frustration. Das kennen wir natürlich gar nicht. Gell? Wenn was misslingt, sagen wir, ja gut, also der Wille des Herrn geschehe. Das ist ja immer unsere Reaktion, oder? Automatisch. Markus 4 redet von den Sorgen der Welt und dem Betrug des Reichtums und den Begierden des Lebens. Das kann in uns auch sehr viel Unruhe verursachen. Was kann uns nur der Kauf eines neuen Autos über Wochen beschäftigen, oder? Ja. Es kann sehr viel Unruhe machen. Wie viel können wir uns leisten und was soll man noch an Sonderleistung dazu buchen und welche Farbe dann auch noch und welche Motorisierung. Na, ihr kennt das ja. Wie kann einen das beschäftigen? Was uns auch beschäftigen kann, ist unsere eigene Schuld, unser Versagen. Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine in mir. Ihr wisst, wie krank David wurde über seiner Schuld. Kann sehr viel Unruhe verursachen, ein Gewissen, das gequält ist. Und was natürlich auch viel Unruhe verursacht, ist Unterhaltung und Freizeit, Vergnügen, dass man laufend aktiv ist und gar nicht zur Ruhe kommt vor lauter Events und Höhepunkten und Terminen, die man vereinbart. Und es darf ja beinahe nicht fehlen, aber es bleibt bei einem Nebensatz. Ich verspreche euch das. In den letzten 22 Monaten hat uns auch etwas Unsichtbares in sehr viel Unruhe versetzt. Sehr interessant. Gell? Etwas für das natürliche, menschliche Auge Unsichtbares hat die ganze Welt in Unruhe versetzt. Und du bist immer cool geblieben? Bei den vielen netten Zuschriften, die du bekommen hast, was man alles lesen muss, wer jetzt die letzte Wahrheit hat und die letzte Erklärung und wie man über die Politiker, Verbrecher aufklären muss. Oh, wisst ihr, ich sage euch gleich, solltet ihr vorhaben, mir sowas zu schicken, spart es euch. Es geht bei nur entweder in den E-Mail-Papierkorb oder in den physischen Papierkorb. Ich lese das nicht mehr. Nicht, weil ich überlegen bin, sondern irgendwann hast du auch mal eine Sichtweise. Und wisst ihr, von Anfang an, ich sage das mal so nebenbei, ist mir vom ersten Tag an klar geworden, es ist der Herr, der hier handelt. Und in dem Augenblick, wenn ich meinen Blick weggewendet habe vom Herrn als dem souverän Handelnden, ist mein Herz in Unruhe gekommen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir immer wieder neu den Blickkontakt mit Jesus haben. In all den Unruhen, die das Leben mit sich bringt. Denn, wenn ihr mal Philipper 4 mit mir aufschlagt, die Verse kennt ihr zwar gut, vielleicht braucht ihr es gar nicht aufschlagen, weil ihr es so gut kennt. Philipper 4. Und da lese ich die Verse 6 und 7. Philipper 4, Verse 6 und 7. sorgt euch um nichts. Tja, das liest man so nett, gell? Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. So, wodurch kommt Friede Gottes? Dadurch, dass wir nicht sorgen, sondern alles bei dem Herrn niederlegen. Und liebe Freunde, deswegen müssen wir festhalten, die Unruhe, die unsere Herzen manchmal überfallen kann, ist nur vordergründig. Durch Gefühle oder Enttäuschungen und Erlebnisse und unsere Lebenslage bestimmt. Nur vordergründig. Wir sagen, wenn man so aufgeregt ist, warum bist du es? Ja, weißt du, meine Arbeitsstelle und meine Ehefrau und meine Krankheiten, das sind ja alles ernstzunehmende Dinge. Aber das ist nicht letztlich die Ursache für die Unruhe eines Gläubigen. Sondern ich glaube, es kommt vielmehr daher, dass unsere Gedanken nicht mehr in Christus sind. Der Herr hat doch gesagt, bleibt in mir. Und wo unsere Herzen nicht mehr in Christus sind, dann sind wir in dieser Welt und geprägt und bestimmt von dieser Welt. Und was das alles mit uns macht, das muss ich euch nicht erklären. Also die Unruhe unseres Herzens entsteht wegen der fehlenden Erkenntnis von Jesus. Oder dass wir manche Dinge nicht mehr vor Augen haben. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Der Lärm und die Unruhe unseres Herzens entsteht, weil wir nicht geprägt sind von der Erkenntnis Gottes. Das wird mein erster Punkt sein von nur zweien bei diesem Vortrag. Wenn ihr mal ganz kurz noch in den zweiten Petrusbrief schaut, dann seht ihr diesen Zusammenhang. 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Und da steht im Vers 2 zunächst einmal Gnade und Friede. Das ist ja jetzt unser Thema. Gnade und Friede. Werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn, weil seine göttliche Kraft und uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also der Friede kommt nach diesem Textzusammenhang her aus der Erkenntnis Gottes. Wer er ist. Und in dem Moment, wo ich nicht vor Augen habe, wer er ist, bin ich alleine mit den Herausforderungen des Lebens und das hat zur Folge, was wir oft in unserem Leben sehen. Stress und Unruhe und Sorge und Angst. Und ich möchte mit euch als Beispiel Jesaja 40 lesen. Das beeindruckt mich immer wieder sehr. Jesaja 40. Auch hineingesprochen in eine sehr schwierige, sage ich mal, politische Situation des Volkes Israel mit all den Nöten, die aufgetreten waren. Und da heißt es in Jesaja 40, Vers 27 zunächst einmal, warum sagst du denn, Michael und du, Sebastian, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht entgeht meinem Gott, er hat mich vergessen. Das war die Situation. Israel war aufgewühlt, war unruhig, in Sorge und sagen, Gott hat mich übersehen. Und dann erinnert der Schreiber, hier der Jesaja, das Volk Israel an einige gewichtige Dinge und die finde ich atemberaubend. Vers 12. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, fasst den Himmel mit der Spanne, füllt den Staub der Erde in ein Maß, wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Ich bin von Beruf, mein erlernter Beruf ist Bankkaufmann. Ja, ich habe immer schon gerne gerechnet und wenn ich sowas lese, dann fange ich an nachzurechnen, um mir ein Bild zu machen. Ich weiß, dass das poetische Sprache zunächst einmal ist, die aber etwas darstellen soll von der unfassbaren Größe und Allmacht Gottes. Und dann habe ich da gelesen, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und dann habe ich tatsächlich mal versucht zu errechnen, wie viel Wasser in den Ozeanen dieser Welt ist. Also bist du eine Weile beschäftigt, wenn du das mal ausrechnest, ja. So, das sind ja Milliarden oder Millionen von Kubikkilometern, nicht Metern, Kilometern. Und dann steht da, er misst sie mit der hohlen Hand. Also bitte, das ist jetzt keine zunächst mal wissenschaftlich-physische Aussage, aber soll uns etwas von der immensen Größe Gottes verdeutlichen. Und dann stand da, wer fasst den Himmel mit der Spanne? Ich war letzte Woche mit meinen Enkelinnen im Stuttgarter Planetarium über so ganz tolle, sogar bibeltreue Präsentation über den Stern von Bethlehem. Also gar nicht in Zweifel gezogen haben die das, sondern haben versucht zu erklären, was es gewesen sein kann, der Stern, wie das zustande kam, weil die Bibel erklärt uns ja nicht exakt, was das war. Und da wird natürlich auch erwähnt, was wir da für Ausdehnungen haben. Ihr wisst es ja, ich vergesse das immer wieder, aber wenn ich höre, dass da Hunderte von Milliarden von Planeten nur in unserem Sonnensystem sind und dass es davon wiederum Hunderte von Millionen gibt, also ich kann schon ein bisschen rechnen, aber ich muss euch sagen, da versagt mein Bordcomputer. Und dann heißt es, und er misst das alles mit der Spanne. Also meine Handspanne, ich habe keine große Hand, meine Spanne von Daumen zum Ringfinger, so misst man ja manchmal, wenn man ganz grob was abmessen will, sind 22 Zentimeter. Vielleicht hast du eine kräftige Handwerkerhand und deine ist vielleicht 3 oder 4 Zentimeter mehr, aber es macht bei der Ausdehnung des Himmels jetzt nicht den bedeutenden Unterschied. Und er misst die Himmel mit seiner Spanne. Und dann erfüllt den Staub der Erde in ein Maß. Dann habe ich mir versucht zu errechnen, wie viel Sand die Sahara hat. Also ihr denkt, hat ja nichts Besseres zu tun, wie so ein Blödsinn zu rechnen. Das mache ich aber zur Entspannung. Wisst ihr, ich rechne zum Entspannen. Ich rechne auch ab und zu aus, wie lange ich mit meiner Frau verheiratet bin. Nicht in Jahren, sondern ich habe sie mal überrascht, bin mit ihr zum Essen gegangen. Sie hat gemerkt, es ist irgendwas Besonderes. Aber ich habe ihr nicht verraten, was es ist. Und dann saßen wir da, und dann habe ich einen Blumenstrauß gehabt. Und habe gesagt, weißt du Schatz, heute sind wir 10.000 Tage verheiratet. Und das rechne ich immer wieder aus, so Sachen. Und da lacht sie immer, was du wieder ausrechnest. Es entspannt mich. Und deswegen habe ich ausgerechnet, wie viel Sand die Sahara hat. Kannst ja mal nachrechnen. Also ich bin mal von Ausgang so einen Kilometer tief und dann die Ausdehnung und dann hast du den Sand. Und dann heißt es hier, erfüllt den Staub der Erde. Ich habe nur die Sahara berechnet. In ein Maß. So, das ist unser Gott. Und dann noch, und er wiegt die Berge mit einem Gewicht. Da habe ich mal versucht auszurechnen, wie schwer der Mount Everest ist. Ich habe die Ergebnisse leider vergessen, aber ich rechne es gerne nochmal. Wenn es dich interessiert, rechne es extra für dich nach. Und dann heißt es, und er wägt sie mit einem Gewicht. Also das heißt, er kann gegen die Berge der Welt einfach sein. Kennt ihr so Wagen, gell, wo man da die Ware hat? Und dann hat man nebendran so Gewichte, so die alten Wagen. Und er kann das Gewicht der Berge mit seinem Gewicht ausgleichen. So, das ist unser Gott. Und dann liest du noch Vers 26, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat sie alle geschaffen und führt ihr her, gezählt heraus. Diese Hunderte von Milliarden von Planeten in Hunderten von Millionen Sonnensystemen, hat er alle, was steht hier? Er hat sie geschaffen. Er hat sie gezählt und dann kommt für mich das Unnötigste von allem. Und er führt sie mit Namen heraus. Ich denke, wieso hat jeder von denen Namen? Bei Gott hat das. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. So, das tut Gott. So groß ist sein Vermögen und seine starke Kraft. Und du machst dir Sorgen um den morgigen Tag. Ist das nicht immer wieder beschämend? Dann beten wir und sagen, Herr, wir vertrauen dir. Und dann lesen wir sowas und dann machen wir uns... Natürlich sind unsere Sorgen manchmal schon schwerwiegend. Versteht ihr? Ich will jetzt nicht unsere Sorgen kleinreden. Manche Dinge sind sehr bedrängend. Natürlich, das weiß ich ja auch. Aber die Unruhe kommt letztlich nicht durch die Probleme, die wir haben, sondern dass wir aus dem Blick verlieren, wer ist mein Gott? Und der hat gesagt im Vers 29, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Das habe ich dem Herrn gefühlte tausendmal schon gesagt, wenn ich mich überfordert fühle und das kommt oft vor. Und dann zu sagen, das hast du versprochen. Und jetzt lass es mich erleben. Hiob hat gesagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Steht hier, unser Problem ist nicht letztlich unser Problem, sondern unser Problem ist die mangelnde Erkenntnis unseres Gottes, dass er immer souverän ist. Immer, schreibt Jim Burke, immer. Er, Gott, ist immer souverän und er ist immer gut. Er ist immer gut. Heute Morgen hat mir Ewald erzählt von seinem Sohn Andreas, der schon im Himmel ist, der ja sehr schwer leidend war und sein Lieblingslied war, Gott ist dir Liebe. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich kenne den Jungen ja nicht, habe ihn ja nicht gekannt. Aber nur das zu wissen, dass ein so schwer behinderter und schwer leidender Junge, er wurde ja mal gerade so eben erwachsen vom Lebensalter her, sagen kann, Gott ist die Liebe. Gott ist wirklich gut, er meint es gut mit uns. Wenn ich meine Lebensgeschichte ansehe, da waren so viele Tiefen und von außen denkst du, was macht Gott da? Und dann im Rückblick zu sehen, Gott hat es sehr gut gemacht. Sehr gut. Nicht alles, was in meinem Leben passiert ist, war gut in sich. Ja? Als mein Vater uns verlassen hat, meine Mutter mich verlassen hat, sodass ich sie 17 Jahre nicht mehr gesehen habe, 10 Jahre nicht wusste, ob sie noch lebt und wenn ja, wo und wie. Das war nicht gut in sich, versteht ihr? Da habe ich ja nicht gesagt, ach, ist das aber toll. Fühlt sich gut an. Nein, natürlich nicht. Aber Gott war gut. Und er hat das alles benutzt, um unsere Familie zu segnen. Wir sind manchmal wie Kinder so vor Gott. Wenn du mir das und das nicht gibst, zweifle ich daran, dass du gut bist. Wir würden es ja vielleicht nicht so ausdrücken. Wenn wir ehrlich sind, würden wir das tun. Und liebe Freunde, dann ist es nicht okay, aber Gott hält das aus. Ich habe gestern den Jugendlichen gesagt, als ich schon viele Schläge bekommen hatte in meinem Leben, war einer, dass meine kleine Schwester, als ich 8 war, im Alter von 2 Monaten am plötzlichen Kindstod starb. Ich habe mich dann auf den Küchenstuhl fallen lassen, habe gesagt, lieber Gott, ich weiß, dass ich nicht immer ein lieber Junge war, aber dass du mir sowas antust, hätte ich von dir nicht erwartet. Ja, so sind wir Menschen, ganz natürlich. Ich verstehe den Michael mit 8 Jahren, dass er so reagiert hat. Dass er Gott einfach nicht verstand. Und das ist manchmal bei uns auch so. Und deswegen sind wir als Männer manchmal so aufgewühlt, weil wir nicht mehr vor Augen haben und in ihm nicht glauben, dass er es gut meint. Denn er sieht das Ende. Unsere Tochter, als sie ein kleines Mädchen war, war äußerst fantasievoll. Und eines Tages sind wir aus dem Haus, war sie 6 oder 7 oder so, und da liefen wir Hand in Hand und dann sagt sie, Papa, jetzt spielen wir mal blind. Du bist jetzt blind und ich führe dich. Okay, Augen zugemacht, ihre Hand gefasst, sie hat mich geführt. Und dann wusste ich ja, wohin wir liefen und ich wusste ja schon, da kommt jetzt bald die Querstraße und da kommt ein Verkehrsschild auf dem Fußgängerweg. Da wollte ich ja nicht dagegen laufen. Ich habe es ihr später gestanden. Sie lief rechts. Das rechte Auge war immer zu. Aber mit dem linken habe ich ab und zu geblinzelt. Ob sie mich auch nicht gegen das Verkehrsschild laufen lässt. Wie konnte ich so nur denken? Versteht ihr? Ich habe ihr das nicht zugetraut, dass sie Augen im Kopf hat. Und wenn ich es ganz hart ausdrücken würde, ich habe nicht vertraut, dass sie mein Bestes sucht. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Und sie ist ja nur ein Mensch gewesen und dazu ein kleines Mädchen. Aber unser Gott, sollte er es nicht gut mit uns meinen? Er verlangt nicht, dass ich ihn immer verstehe. Wie könnte ein Mensch auch Gott immer verstehen? Das ist nicht möglich. Aber unser Herz ist in Unruhe, wenn wir nicht von diesem Blick her denken, von dieser Erkenntnis Gottes, er ist gut. Dann gehen wir weiter. Und wenn wir vergessen, dass er mich immer liebt. Immer. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis mit meinem Sohn. War so ein kleiner Knirps von 5 oder sowas. Und ich weiß nicht mehr, was es war, aber er hatte etwas getan, das meinen väterlichen Zorn erregte. Und er wusste es ganz genau, dass er was gemacht hat, was er nicht durfte. Und er wusste genau, Aktion, Reaktion. Dann hatte ich gelernt von einem Vater von 7 Kindern, wenn sowas ist, nicht zuerst übers Knie legen, erst reden und beten. Das habe ich dann gemacht, ich habe mit ihm geredet, habe es ihm nochmal erklärt, dann habe ich gesagt, so jetzt beten wir und du bekennst das, was du falsch gemacht hast, Jesus. Ich habe mich mit ihm vor Gott gebeugt, weil ich nicht besser bin wie er, denn alles Schlechte, was er hat, hat er ja von mir. Also habe ich mich mit ihm zusammen vor Gott gedemütigt, wegen unserem sündigen Herzen. Dann haben wir Amen gesagt, dann habe ich gesagt, aber Joel, weißt du, ich kann dir das jetzt trotzdem nicht ersparen. Gott hat dir vergeben, ich habe dir auch, aber Konsequenzen gibt es manchmal eben doch, ist bei Gott auch so. Und dann habe ich ihn rumgedreht, darf man ja heute nicht mehr laut sagen, und habe ihm 3, 4 oder wie viel, also nicht schrecklich, ich habe ihn ja nicht verprügelt in dem Sinn, aber schon so, dass er es gespürt hat. Dann ließ ich ihn los und er setzt sich auf, fällt mir um den Hals und sagt zu mir, gell Papa, das hast du nur gemacht, weil du willst, dass ein anständiger Junge aus mir wird. Mei, Mann, da fällt dir nichts mehr ein, nur. Da kommen dir die Tränen als Vater, denkst, der hat echt was kapiert. Echt. Wenn wir es nur mit Gott auch immer so machen würden. Herr, das machst du ja nur, damit ein anständiger Junge aus mir wird. Ja. Denn er liebt mich immer. Mein Sohn hat begriffen, ich liebe ihn. Und er liebt uns auch immer. Und er kennt und deckt meine Bedürfnisse immer. Er hat nicht gesagt, dass er uns alle Wünsche erfüllt. Das wäre auch manchmal gar nicht so gut. Aber dass er uns alle unsere Bedürfnisse erfüllt, das ist wahr. Denn unser Vater weiß, was wir bedürfen, wenn wir es ihm gut genug erklären, oder? Wenn wir es ihm detailliert erklären, was wir brauchen. Dann begreift Gott es und dann sagt er, ach so, das habe ich ja gar nicht gewusst. Natürlich werde ich sofort helfen. Nein. Der Bibeltest sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Muss mein Herz jetzt unruhig sein? Wir hatten gerade eine bestimmte Situation. Wir haben ein Freizeitheim in der Schweiz, für das ich eine Mitverantwortung trage. Und da ist eine sehr zentrale Stelle, das ist die Finanzbuchhaltung und das Personalwesen. Und da ist eine Schwester, die hat das ganz toll gemacht und die hat gekündigt. Sie hat uns eine sehr großzügige Zeit gelassen, um jemanden zu finden, aber wer mal schon versucht hat, für ein Missionswerk jemanden für Finanzbuchhaltung und Personalwesen zu finden, der kompetent ist und mit den Spitzenlöhnen der Mission einverstanden ist, der weiß, wie schwierig das sein kann. Und es war schon ein halbes Jahr um und wir hatten immer noch niemanden. Es wird langsam prekär. Wenn du keine Köchin hast, kannst du im Notfall vielleicht mal sagen, mal gucken, ob wir das mit dem Party-Service irgendwie hinkriegen. Aber Finanzbuchhaltung, das ist schon critical. Und ich habe immer gesagt, Herr, wenn du die Esther wegführst oder auch wenn es ein eigener Weg von ihr wäre, wenn du es zulässt, dass sie geht, dann kann es nicht sein, dass du uns nicht jemand schickst. Das ist völlig unmöglich. Nun kamen die Mitarbeiter trotzdem und sagten, ach Michael, wir sollten vielleicht doch mal eine Arbeitsplatzbeschreibung machen und mal eine Anzeige schalten irgendwo. Und ich wollte das nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben immer gesehen, wie Gott uns Leute zugeführt hat. Wir haben gebetet und Gott hat das irgendwie gemacht. Aber irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Sorge bekommen. Hey, die Zeit läuft ab. Und dann haben wir tatsächlich sogar das Angebot bekommen von Ethos. Also wenn ihr Ethos bezieht, werdet ihr das nächsten Monat lesen, dass wir jemanden suchen für die Finanzbuchhaltung. Und was tut Gott? Diese Woche war ich da in der Schweiz. Und da sitzt ein lieber Freund da und sagt, du, ich kenne da jemanden. Da ist ein Rentner, gerade eben ein Jahr in Rente. Dem ist zu langweilig zu Hause, der will noch was tun. Und der ist Top-Fachmann für Finanzbuchhaltung und Personalwesen. Der hat sehr komplizierte Einheiten vom Finanzwesen her geleitet. Der wohnt ganz in eurer Nähe und der würde euch das gerne machen. Ich habe ihn 2 Tage später kennengelernt, war alles klar. Jetzt wird er das näher kennenlernen. Wir erwarten Ende des Monats das letzte Wort. Und ich habe gedacht, wieder einmal, warum hast du dir Sorgen gemacht? Das ist beschämend. Wisst ihr, da schäme ich mich vor Gott. Ich habe ihn um Vergebung gebeten, dass ich diese Anzeigen geschaltet habe. Jetzt versteht mich bitte recht. Ich sage nicht, wenn ein Missionswerk eine Anzeige schaltet, weil es jemand handelt, dann sind das keine richtigen Gläubigen. Bitte, das will ich nicht mal im Ansatz nur denken. Aber wisst ihr, manchmal prägt einen Gott in eine gewisse Richtung und will, dass man Dinge auf eine gewisse Weise macht und dann muss ich ihm vertrauen. Und wenn Gott dich für deine Situation anders lenkt, dann mach das so, wie du es für richtig hältst. Das habe ich nicht mal zu beurteilen. Aber für uns war es ein Schritt des Unglaubens. Denn ich darf wissen, Gott deckt alle meine Bedürfnisse. Nur damit wir es richtig verstehen. Das heißt nicht, ich habe ein Riesenproblem, ich lese einmal einen Bibelvers, dann bete ich spreche ich ein kurzes Gebet und mein Problem ist für alle Zeit weg. Ihr habt vielleicht alle schon die Biografie gelesen von Hudson Taylor. Wenn nicht, müsst ihr diese Bildungslücke schließen. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, er war als Missionar in China und als er Anfang 30 war, starb seine erste Frau Maria. Und jeder, der jung verheiratet ist und Familie hat, der kann sich vorstellen, was das für ein Horror ist. Und dazu noch in einem fremden Land unter diesen Bedingungen zu leben. Und Gott gab ihm ein Wort des Trostes. Ich habe vergessen, welches es war. Ich meine, es war vielleicht Philipper 4,19. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen. Ja? Und er schrieb mal, ich bin bis zu, hat er 20 oder 30 Mal am Tag in mein Schlafzimmer gelaufen und habe mich vor Gott niedergeworfen und ihn erinnert an seine Verheißungen. Steht ihr, wenn wir jetzt auch Gott erleben, wenn wir seinen Trost erfahren, seine Ermutigung, wenn wir auch wissen und glauben, er deckt meine Bedürfnisse und er liebt mich immer und er ist immer allmächtig, bedeutet das nicht, dass wir jedes Problem mit einem Gebet einfach für alle Zeit auf die Seite schieben, sondern das ist auch manchmal ein Kampf, wo die Frage ist, führe ich diesen Kampf im Blick auf seine Zusagen? Will ich ihm immer und immer und immer wieder sagen, du hast gesagt. Denn alle unsere Unruhe kommt daher, dass wir Gott nicht vor Augen haben, dass wir nicht ruhen in Christus. Und das ist unsere unablässige Schule, meine und deine. Wenn ich jetzt in den letzten 2 Jahren manche Geschwister, besonders Jüngere, gesehen habe, wie hochnervös sie wurden, wie sie manchmal sehr ausgefallene Gedanken hatten, um diesem ganzen Problem zu entgehen, dann wurde manchmal mein Herz schwer, weil ich dachte, ja, aber, weißt du, Gott geht mit jedem seinen Weg und seine Schule und jeder hat es zu lernen und Gott nimmt sich Zeit und lässt Situationen zu. Und jetzt muss ich auch Menschen, die mir sehr nahe stehen, einfach Gott überlassen und sagen, Herr, du lehrst sie, dass du immer souverän bist und dass du alle unsere Bedürfnisse deckst und dass du uns immer liebst und dass du immer gut bist zu uns und dass sie das jetzt erfahren und sie lernen, dir zu vertrauen. Und damit bin ich am zweiten Punkt. Warum kommt so viel Unruhe in uns? Ist vielleicht dem ersten ganz ähnlich, ja, dass wir nicht die Erkenntnis Gottes vor Augen haben. Das war mein erster Punkt. Und das zweite, weil wir nicht geprägt sind vom Vertrauen in Gott. Denn Mangel an Vertrauen ist Mangel an Erkenntnis Gottes. Wenn ich sehe, wer er ist, dann bin ich zum Vertrauen gestärkt. Und wenn ich nicht vertraue, so habe ich es vorhin schon gesagt, ist es ein Zeichen dafür, ich habe aus den Augen verloren, wer er ist. Und deswegen brauche ich immer wieder neu die Begegnung mit ihm, damit ich das wieder vor Augen habe. Wie oft habe ich angefangen, in der eigenen Weisheit zu kämpfen um Situationen? Ich habe so einen Reflex in mir, vielleicht ihr auch. Wenn ein Problem auftritt, ist mein Reflex immer der, was mache ich jetzt? Kennt ihr den Reflex? Vielleicht sagt er, nee, mein Reflex ist immer auf die Knie zu fallen und eine Stunde zu beten und dann bin ich erfüllt mit Verheißung und dann geht's weiter. Halleluja, wenn du so bist. Ich glaube, du solltest jetzt nach vorne kommen und den Vortrag fortsetzen. Aber ich fürchte, es gibt kein großes Gedränge hier vorne. Es erinnert mich immer an die Geschichte von Elisa, 2. Könige 6, glaube ich, ist das, wo er mit seinem Diener im Haus war, wisst ihr, und am nächsten Tag macht der Diener die Läden auf und da ist das Haus umstellt, ich glaube, von 2000 Soldaten. Und er läuft zum Elisa und da muss ich immer fast lachen. Läuft zum Elisa und sagt, Elisa, was machen wir jetzt? Da denke ich immer, ja, was gibt's denn da noch zu machen? Ich meine, 2000 Soldaten, was macht man da? Wir sind weder Asterix und Obelix, noch irgendwelche sonstigen Supermänner. Wir sind vielleicht auch nicht der, wie hieß denn der mit dem Eselskinn backen, wisst ihr noch? Ja, wisst ihr? Shamgar, glaube ich, gell? Ja, 1000 Leute erschlagen mit dem Eselskinn backen. Also ich, ist nicht so mein Ding, mit Eselskinn backen umzugehen. Und der sagt, was machen wir jetzt? So ist mein Reflex. Vertrauen in Gott heißt, ich kenne ihn. Ich kenne, er ist mein Freund. Und er wird mich niemals verlassen, das hat er versprochen, niemals. Und er hat die Verantwortung für mich. Und ich möchte mit euch dieses Wort lesen aus Psalm 46. Und ich spreche ja zu Männern, die Verantwortung haben für ihr eigenes Leben und für ihre Familien und für ihre Arbeitsplätze und auch für ihre Gemeinde, die mit allerlei Problemen beschäftigt sind. Und da steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Still, das heißt, die Hände sinken lassen, und nicht hektisch nach Lösungen suchen, sondern mal still zu werden. Wenn du so meinen Reflex hast, was mache ich jetzt, dann ist das manchmal sehr wichtig, da der Herr sagt, erstmal, jetzt bist du erstmal still. Jetzt setzt du dich erstmal da in deinen Sessel. Das ist der Platz, wo ich immer meine stille Zeit mache. Setz sie erstmal in den Sessel und jetzt wirst du mal still. Und jetzt hörst du mal auf, in Lösungen zu denken. Das ist mir ja vom Beruf her so geprägt, in Lösungen denken. Und da mag das ja vielleicht auch gut sein. Aber der Herr sagt, jetzt sei mal still, lass mal die Sache los und beende mal deine Bemühungen. Das heißt nicht, dass Gott uns in die Hängematte ruft und sagt, leg dich mal hin, du musst nie was arbeiten, ich löse alle deine Probleme. Nein, manchmal sendet der Herr ja auch und sagt, Ärmel hochkrempeln und das Ora et Labora, gell, ist immer noch wahr, beten und arbeiten, aber aus der richtigen Haltung heraus. Denn im Vers 2 konnten wir schon lesen, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Eine andere Übersetzung vielleicht ist, die hier vertreten heißt, er ist sehr gegenwärtig. Nicht nur gegenwärtig, er ist sehr gegenwärtig. So, deswegen können wir ruhig sein. Und deswegen sagt Vers 3, darum fürchten wir uns nicht. Na, ihr starken Männer, wie oft habt ihr schon Angst gehabt letztes Jahr? Wie oft habt ihr euch gefürchtet? Ist hier ein Mann, der gesagt hat, Angst, was ist denn das? Natürlich fürchten wir uns. Natürlich kommen wir an Grenzen. Natürlich sind wir überfordert. Natürlich geschehen Situationen, die wir nicht beherrschen und für deren Lösung wir nichts beitragen können. Das ist sehr ernüchternd für uns Männer, sehr demütigend, oder? Wir haben doch gerne alles im Griff, wir lösen doch gerne alles. Wir werden doch gerne bewundert von unseren Ehefrauen. Wie gut, dass ich so einen starken Mann habe, der immer souverän ist. Leute, die Leute gibt es nur im Film, die immer souverän sind, aber im Leben gibt es die nicht. Und wenn sie sagen, sie hätten nie Angst und sind immer souverän, dann glaub ihnen kein Wort. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das Maß unseres Glaubens wächst im Maß unserer Erkenntnis Gottes. Das Maß unseres Glaubens wächst nicht im Maß meiner Fähigkeit zu vertrauen, ja? Meiner Coolness. Die Jünger sind auch mal zum Herrn gekommen und haben gesagt, Herr, mehre uns den Glauben, dass wir es spüren. Ja, jetzt haben wir aber einen Glauben wie Georg Müller. Und dann machen wir uns nie wieder Sorgen. Hat sich Georg Müller nie Sorgen gemacht? Natürlich hat er das. Warum hat er denn so viel Zeit im Gebet verbracht? Weil er alles souverän im Griff hatte? Nein, gar nicht. Kommt immer wieder darauf an, wer ist Gott in deinen Augen? Zweite Chronik 20, auch so eine tolle Geschichte, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, von Josaphat, der angegriffen wird von einem überwältigenden Heer. Vers 2, es zieht eine große Menge von jenseits des Meeres von Syrien gegen dich. Und dann steht er ganz ehrlich im Vers 3. Josaphat aber fürchtete sich. Also du musst dich gar nicht schämen, wenn du mal Angst kriegst. Du musst dich gar nicht schämen, wenn du denkst, boah, völlig überfordert. Er fürchtete sich und richtete seinen Sinn darauf, den Herrn zu suchen. Den Herrn zu suchen, das heißt zu beten. Das heißt, den Blick auf den Herrn zu richten. Ihn zu suchen heißt, mich abzuwenden von dem, was mich bewegt, um mein Herz auszurichten auf meinen Gott. Ihn vor Augen zu haben, auf ihn zu sehen. Das heißt, ihn suchen. Um mich durch den Heiligen Geist erinnern zu lassen, wer ist dieser Gott? Daran steht und fällt alles. Wer ist Gott für dich? Das beweist sich immer in den Schwierigkeiten. Es beweist sich nicht an einem Männervormittag. Es beweist sich nicht morgen früh in der Predigt, wenn du zuhörst, sondern immer nur im Leben. Die Älteren unter uns, ich weiß, die Jüngeren auch, die Älteren unter uns kennen noch den ersten Fußball-Bundestrainer. Der hieß Sepp Herberger. Und der hat ein paar schlaue Sätze gesagt, auch viele unschlaue. Aber einen schlauen Satz hat er gesagt, entscheidend ist immer auf dem Platz. So hat er es mal gesagt. Das heißt, in der Kabine kann man lang reden und Taktik entwerfen und sie überlegen und träumen, aber entscheidend ist immer auf dem Platz. So, entscheidend ist Montag, nicht Sonntagmorgen. So, und da kommt es dann raus. Werde ich den Herrn suchen? Wer ist er für mich? Er sagt im Vers 6, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen und Nationen? Siehst du? Er richtet den Blick auf den Herrn. In deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der gegen dich bestehen kann. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, für ewig gegeben? Erinnert sich an die Geschichte. Herr, das bist du, das hast du gemacht, das haben wir miterlebt. Aber er kommt dann auch im Vers 12 zu der realistischen Einschätzung. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diese große Menge, die gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern wir, unsere Augen, sehen auf dich. Aber realistisch, in mir ist keine Kraft, ich weiß nicht, was ich tun soll. Niemand, der dem Herrn dient, kommt an dieser Lektion vorbei, dass er vor Situationen steht, wo er sagt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Es geht mir fast in jedem seelsorgerlichen Gespräch so. Ich sitze da und höre mir an, was mein Gegenüber mir sagt und mache mir vielleicht Gedanken und fast immer denke ich, was soll ich denn dazu nur sagen? Ich kann nur innerlich zum Herrn rufen. Herr, hilf mir. Es gibt keine Antwort von der Stange für so viele Situationen. Das ist gut so, bleib mal abhängig vom Herrn. Und dann sagt er im Vers 15, sagt er, merkt auf ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten noch verzagen vor dieser großen Menge, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Vers 17, aber ihr werdet nicht kämpfen in dieser Sache. Tretet nur hin und seht das Heil des Herrn. Und wir, die wir so gerne kämpfen, die wir so gerne den Stier bei den Hörnern packen, wir dürfen lernen, still zu werden und erkennen, dass Gott Gott ist. Und dann greift ja Gott auf wunderbare Weise ein, auf übernatürliche Weise. Und dann heißt es, und zwar wie, Vers 22, als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt über die Kinder Ammon und Moab und so weiter kommen und sie wurden geschlagen. Warum lobten und ehrten sie Gott? Weil ihr Blick wieder auf den Herrn gerichtet war, weil ihr wussten, Herr, es ist deine Sache, es ist dein Kampf, nicht unserer. Und als sie da anfingen zu loben und zu danken, war das Problem gelöst. Und liebe Freunde, das ist der Weg. Gott macht uns nicht stark in uns selbst. Da kannst du noch in so viele Fitnessstudios gehen. Gott macht uns nicht stark in uns selbst, sondern Gott macht uns Männer schwach in uns selbst. Das heißt nicht, dass wir als lauter ängstliche, verschüchterte Menschen durchs Leben kriechen, lebensuntüchtig. Nein, aber überzeugt uns, das, worum es geht, das kannst du nicht. Weißt du, das Reich Gottes zu bauen, das kann ich nicht. Deswegen hat der Herr Jesus gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen, weil du kannst das nicht. Die Anliegen Gottes sind viel zu groß, sie sind out of reach für uns. Völlig unmöglich. Und sie vertrauten auf Gott und es steht sogar im Vers 21, vielleicht auch manchmal ganz wichtig, sie lobten den Herrn in heiligem Schmuck. Das heißt, sie haben sich geheiligt, sie haben sich ausgerichtet, ihr Leben auch gereinigt von dem, was Gott hindern konnte und dann erlebt. So, und auf was werde ich jetzt achten, wenn ich in meinen Situationen sehe? Auf das Wort des Herrn oder auf meine Sichtweise und meine Argumente? Was lasse ich mein Herz beherrschen? Ich reg mich manchmal über mich selber auf. Da ist ein Problem und da habe ich gebetet, habe Amen gesagt. Und das Nächste, was ich mache, ist nachdenken, was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. So bin ich. Und dann muss der Herr mich immer wieder zurück und sagen, hey, hast du immer noch nicht begriffen? Und dann muss ich das lernen. Manchmal schmerzhaft, manchmal auch, dass Gott sagt, okay, dann lasse ich dich halt zappel dich müde, okay. Dann ist Gott auch souverän. Denn wenn unsere menschlichen Aussagen über den Aussagen Gottes stehen, unsere Aktivität uns prägt und nicht der Blick auf den Herrn und das Vertrauen in ihn, wird es immer schief. Gott hat gesagt in Jesaja 55, Vers 8 und 9, so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Das habe ich mal sehr plastisch erfahren. Ich war junger Bibelschüler und bei uns war es damals in unserer Ausbildung so wie in Brake, in den alten seligen Zeiten, da war 3 Jahre lang das Eingehen, eine Verbindung zwischen einem Jungen und einem Mädchen verboten. War bei uns auch so. Aber beten und denken hatten sie uns nicht verboten. Und ich bin in die Bibelschule gegangen mit dem Blick auf ein Mädchen und dachte, das wäre die Erfüllung all meiner Träume. Nun, mit der Zeit hat mir Gott, ich weiß nicht mehr genau wie, klargemacht, dass vielleicht doch nicht so gut. Und eines Tages, ich weiß noch genau, wo ich war, betete ich und sah, Herr, ich muss jetzt Klarheit haben. Ist das das richtige Mädchen oder nicht? Denn es ist besser zu ertragen, wenn du mir sagst, nein, dann kann ich mich damit abfinden, als in dieser dauernden Ungewissheit zu leben. Wer das mal durchgekämpft hat, der weiß vielleicht, wovon ich geredet habe. Und dann habe ich einfach meine Bibel da aufgeschlagen, wo ich morgens aufgehört habe. Und da kam ich an Jesaja 55, Vers 8 und 9, was ich eben zitiert habe. Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Na, war ja alles klar. Ich habe ja gebetet. Herr, was soll ich machen? Gott sagt, meine Gedanken sind nicht die gleichen wie deine. Aber dann eben, so viel der Himmel höher ist als die Erde und so weiter, sind meine Gedanken höher als eure. Und da habe ich ganz keck zum Herrn gesagt. Lieber Herr, das habe ich jetzt gelesen, deine Gedanken sind so viel besser, wie der Himmel höher ist denn die Erde. Das heißt, was du dir vorgenommen hast, für mich an meine Seite zu stellen, ist so viel besser als das, was ich bis jetzt gedacht habe. Und dann habe ich zu Gott gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. So habe ich es ihm gesagt. Herr, jetzt bin ich mal gespannt, was du da machst. Und ich kann euch sagen, natürlich. Ich sage jetzt keine große Überraschung. Natürlich war der Gedanke Gottes viel größer. Steht da aber dann, es war schon ein Schritt, wirklich den Herrn zu suchen, meine Gedanken bei ihm niederzulegen und einfach auf sein Wort hin zu handeln. Du hast gesagt. Und jetzt bin ich gespannt, was du machst. Ich schließe diesen Vortrag ab mit Markus 4, Vers 40. Kennt ihr alle auch sehr gut, ganz bestimmt. Markus 4, Vers 40. Die Jünger sind mit dem Boot unterwegs über den See Genezareth. Jesus schläft hinten im Boot. Vers 38b, sie sagten zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und schalt den Wind und sprach zu dem See, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Dann sprach er zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr, griechisch megaphobos. Eine Megaphobie haben die bekommen. Aber nicht wegen dem Sturm, sondern wegen der Macht Gottes, der den Sturm gestillt hat. Und sagten zueinander, wer ist dieser? Das finde ich sehr beeindruckend. Das heißt, sie waren in großer Unruhe und hatten, wie Jesus ihnen vorwirft, Furcht und keinen Glauben. Warum? Weil sie ihn nicht kannten. Weil sie fragen, wer ist dieser? Und damit sind wir wieder mit unserem Thema. Ja, unser Unglaube, unsere Unruhe kommt daher oder wird dann groß, wenn wir den Blick auf unseren Herrn verlieren, wenn wir nicht erkennen, wer er ist. Das ist immer wieder unser Thema. Deswegen finde ich den Punkt der Anbetung so wichtig. Wisst ihr, Anbetung bedeutet ja, mich ganz auf den Herrn auszurichten und ihn zu preisen für das, wer er ist. Das ist für mich Anbetung. Gott zu preisen für das, wer er ist. Deswegen brauchen wir diese Zeiten. Wir brauchen vielleicht keine Worship-Szene, wir brauchen hier keine Vernebelungsanlage und Lichtimpulse und eine Mordsband und so mit viel Krach, das brauchen wir alles nicht, das lenkt nur ab. Wir brauchen einen Blick auf den Herrn, das ist Anbetung. Und die Unruhe in unserer Seele, manchmal bis hin zu psychiatrischen Problemen, wächst durch den Unglauben und durch die mangelnde Erkenntnis unseres Gottes. Und das ist die Frage, lebst du in der Realität Gottes? Ich weiß nicht, welche Lebenssituation du gerade eben vor Augen hast. Ich kenne dich ja nicht. Was dich beschäftigt, keine Ahnung. Aber es gibt vielleicht keinen oder kaum einen hier, der sagt, ich habe gerade überhaupt gar keine Probleme. Alles ist rund, alles passt. Hab alles im Griff. Sagen wir Männer ja mal so, gell? So schnell, haben alles im Griff. Aber das ist meistens Worte. Leben wir in der Realität Gottes? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Lasst uns mal jetzt einen kleinen Moment Stille haben. Jeder für sich. Gebt euch mal so 5 Minuten, einfach darüber ein bisschen nachzudenken, das ein oder andere nachzulesen, mit dem Herrn zu sprechen. Nur du alleine. Bitte keiner gibt große Laute von sich, dass wir mal einen kleinen Moment still werden und vielleicht Gott eine Antwort geben. Und wenn es nur ist, zu sagen, Herr, du und ich, ja, ich brauche mal einen Termin bei dir. Darüber muss ich jetzt mal gründlicher nachdenken. Vielleicht morgen Nachmittag oder wann auch immer oder heute Abend. Also ich gebe euch 5 Minuten, dann melde ich mich wieder. Ich danke dir, Herr, dass wir dir als Männer begegnen dürfen. Wir danken, dass du uns in die Gemeinschaft mit dir berufen hast und uns immer wieder daran erinnerst, das ist das Eigentliche, was unser Leben ausmacht. Das ist die Grundlage unseres Lebens und unseres Dienens. Dir begegnen. Gemeinschaft zu haben mit dir. Wir danken dir dafür, dass wir nicht stark sein müssen aus uns selber. Aber du willst uns lehren, stark zu sein durch den Glauben, stark zu sein in dir. Nicht mit menschlicher, brachialer Gewalt, nicht mit Selbstsicherheit und Selbstverwirklichung, sondern Männer, die den guten Kampf des Glaubens kämpfen, auch gegen all das, was in uns regieren will und dominieren will. Und ich danke dir dafür, dass du uns stärkst in den Herausforderungen unseres Weges, dich zu erkennen und aus dieser Erkenntnis deiner selbst heraus Vertrauen zu haben für das, was uns gerade eben begegnet und uns so unmöglich erscheint. Danke, dass du als der treue Gott uns jetzt weiter lehrst in deiner Güte. Wir geben dir die Ehre, Herr. Amen.